Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Markus Wollweber. Ich sitze hier mit meinem Kollegen, einem anderen Markus, dem Markus Suhrmann. Und wir freuen uns ganz herzlich, diesmal als Gast Frau Dr. Lisa Riedel, akademische Rätin an der Universität zu Köln und Habilitantin, begrüßen zu können. Frau Lisa Riedel hat erstmal BWL studiert in Chemnitz und Tampere in Finnland. Und dann hat sich das, glaube ich, so ein bisschen überschnitten, wo sie schon in die Juristerei reingerutscht sind und haben dann eben studiert an der Uni zu Köln und hier dann auch mit großem Erfolg im Schnittpunkt zum Umwandlungssteuerrecht in Bezug auf Mitunternehmerschaften promoviert. Die Promotion ist gleich mehrfach ausgezeichnet worden. Und dann waren Sie der Beraterschaft doch einige Jahre zugewandt als Steuerberaterin und Rechtsanwältin, haben steuerzentrierte Beratungseinheiten, glaube ich, auch von ganz verschiedenen Größen kennengelernt. Und jetzt sind Sie seit diesem Jahr, glaube ich, dorthin zurückgekehrt, wo auch Ihr Herz wirklich schlägt. So zeigt es, glaube ich, auch allein die Anzahl Ihrer Veröffentlichungen, nämlich wieder an die Universität in Köln, wo Sie auch habilitieren. Und ja, ganz herzlich willkommen, liebe Frau Riedel. Vielleicht eine erste Frage. Wann haben Sie das erste Mal für das Thema Steuern eigentlich Feuer gefangen? Wo haben Sie gedacht, Mensch, das ist was, was mich auch längerfristig interessieren könnte?
Ja, erstmal danke für die Einladung natürlich. Ich freue mich vor allem, dass Markus dabei ist. Wir kennen uns ja auch vom Lehrstuhl. Also super Setting heute. Aber natürlich berechtigte Frage, ist auch eine Frage, die mir öfters mal jemand stellt, weil Steuerrecht hat ja auch nicht so den Ruf, ist so das beliebteste Fach, nicht unbedingt. Ja, ich kann es ungefähr sagen, es war so 2010, Vorlesung an der Uni Köln bei Johanna Hai im Grundkurs Steuerrecht, dass das so die Anfänge waren, wo ich gesagt habe, ja, ich bleibe jetzt dabei, besuchte auch mehrere Kurse und das interessiert mich. Das war so der Anfang, das war gar nicht ursprünglich das BWL-Studium, was ich ja zuerst gemacht habe, wie man vielleicht vermuten würde, sondern das war eher ja, das Juristische, wo ich mich da gesehen habe und wo ich es auch so ein bisschen angefixt wurde, Feuer gefangen habe und bin ja bis heute dabei geblieben. Macht nach wie vor Spaß, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, was war so konkret das ausschlagende Kriterium, sondern es hat sich so ergeben, es hat mir Spaß gemacht, ich bin dabei geblieben und nach kamen dann auch so die Erfolge, ja, wie Sie mich gerade vorgestellt haben. Und das motiviert dann natürlich.
Ja, also was ich ja ganz interessant finde und ich glaube auch sehr befruchtend, dass Sie doch dann ja ungefähr 7 Jahre sozusagen als Beraterin aktiv waren. Das fand ich auch ganz interessant, als die Frau Professor Hai hier war, die ja auch sozusagen genau so das von ihrem Doktorvater mitbekommen hatte. Man sagt, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit dem Fußball. Wenn man den Professor wie einen Trainer sieht, also ist vielleicht ein bisschen schief, dann ist es eben etwas schwieriger, wenn man nie Profisportler war. Also sozusagen das gemacht hat, wofür zum Beispiel ein Sport vorgesehen ist, nämlich Sportler zu sein. Oder aus unserer Hemisphäre das, wofür Recht eigentlich vorgedacht wird, nämlich für die Anwendung. Frage 1, haben Sie das jetzt auch als Befruchtung erlebt, diese vielen Jahre? Und Frage 2, haben Sie immer schon gedacht, irgendwann gehe ich wieder zurück in die Wissenschaft? Oder war das so ein Prozess, der sich nach und nach dann als Rückkehr sozusagen für Sie dann vorgezeichnet hat?
Erste Antwort, absolut befruchtend. Also ich, muss natürlich auch jeder für sich persönlich selber wissen und entscheiden, wie er da persönlich eben seinen Weg geht. Ist halt auch oft von Zufällen abhängig. Wissen Sie beide auch. Aber ich würde es eigentlich genauso wieder machen. Und es ist halt auch oft, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier so in Ihre beiden Gesichter gucke, werden Sie das bestimmt bestätigen, die Fälle, die dann zu einem kommen, es sind ja praktische Fälle. Also die Thematiken gibt es so, also sowohl bei Ihnen Abwehrberatung, Finanzgerichtsprozesse als auch Gestaltungsberatung. Und dann wird es wissenschaftlich interessant, weil dann stelle ich mir die Frage, geht sowas oder ist das richtig oder wie liest man denn eigentlich ein gewisses Tatbestandsmerkmal und stellt dann fest, naja, ganz so klar ist es dann doch nicht. Ja, und dann muss man halt bohren und richtig juristisch arbeiten. Also ich habe es als sehr befruchtend und inspirierend vor allem empfunden. Und ich profitiere da natürlich nach wie vor davon. Und auch das Thema heute für die Sitzung ist ja einfach, kam dadurch zustande, dass ich mit offenen Augen durchs Leben laufe und denke, ja, wie ist das denn juristisch eigentlich? Wie sind da die Themen? Wie komme ich da aus einem Vertrag raus? Oder jetzt im Steuerrecht, ja, wie ist das denn steuerrechtlich? Das ist eigentlich der Alltag, der einen inspiriert. Und dann hat man das juristische Handwerkszeug und dann geht's in die Tiefe und dann fängt man an zu arbeiten.
Ja, aus alten Lehrstuhlzeiten kann ich ja noch bestätigen, dass du ja schon immer sehr viel publiziert hast, dich super tief in den Themen eingearbeitet hast. Ich weiß noch, aus Lehrstuhlzeiten hast du dich mal viel mit der Besteuerung von Personengesellschaften auch auseinandergesetzt und auch die Doktorarbeit ging ja um das Umwandlungssteuerrecht der Mitunternehmerschaft, wenn ich mich richtig entsinne. Hat dich das auch noch in deiner praktischen Tätigkeit dann länger begleitet? Also gerade die Mitunternehmerschaftsbesteuerung, Personengesellschaften, also dass die wissenschaftlichen Anknüpfungspunkte sozusagen ganz wie von selbst kamen und du aus der Zeit wiederum was rausschöpfen konntest und das weiterverfolgt hast?
Absolut. Also klar, Sie haben ja die klassische GmbH und Co. KG. Jetzt, wenn wir im Nachfolgebereich uns bewegen, dann ist es klassischerweise dann immer so, der Senior möchte den Anteil übertragen an den Junior. Dann ist immer die Frage, haben wir Sonderbetriebsvermögen? Muss ich das mit übertragen, damit das steuerneutral nach 6 Absatz 3 ESTG funktioniert? Also, oder was passiert, wenn man das Sonderbetriebsvermögen nicht mit überträgt? Dann haben wir da die Streitfälle und da konnte ich natürlich da auch vor allem auf meine Tätigkeit während der Dissertation zurückgreifen. Oder beispielsweise, wie ist das mit einem Nießbrauchsvorbehalt? Bleibt der Nießbrauch nur zurück sozusagen? Oder ist das als Gegenleistung zu qualifizieren? Was gibt es da für Interpretationsmöglichkeiten, wie dieser Übertragungsvorgang steuerlich zu würdigen ist? Da konnte ich natürlich super da eben auch auf das Thema, was ich mir damals ausgesucht habe, zurückgreifen und meine Arbeitsweise und Erkenntnisse dort. Aber ich glaube, ich habe noch eine Frage offen gelassen, nämlich zurück jetzt an die Uni, zur Wissenschaft. Wie kam es dazu? Also es war tatsächlich so, dass ich immer schon so ein bisschen damit geliebäugelt habe. Aber ich muss halt auch sagen, so mit Ende 20, dann nach Lehrstuhlzeit, Promotion, Referendariat, war dann die anwaltliche Tätigkeit fürs Erste doch viel, viel interessanter für mich. Hat mich gereizt und die Zufälle, wie sie auch manchmal so kommen, kam dann eben jetzt dazu, ja, dass da auch eine Position für mich jetzt frei geworden ist und dann bin ich reingesprungen und ja, aber definitiv, das ist der Plan für die nächsten Jahre, da an meiner Persönlichkeit als spätere Universitätsprofessorin entsprechend zu arbeiten. Dazu gehört die Forschung, aber natürlich auch die Lehre. Und also bisher auch den Schritt bereue ich nicht, macht Spaß.
Was ich ja schön finde, also gerade auch, dass Sie so lange jetzt in diesem spannenden Gestaltungsbereich tätig waren, dass Sie diesen ganzen Erfahrungsschatz jetzt einbringen können, auch in Ihr Wirken, in Ihr Forschungswirken. Und da haben ja Lehrstühle zum Teil auch noch eine ganz andere Partizipation, zum Beispiel an Gesetzgebungsverfahren. Und dass man da mitnimmt, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass die meisten Berater sich nicht von morgens bis abends Gedanken machen über eine aggressive Steuerplanung, sondern eher gerade, wenn es sozusagen mehr als um 1 Euro geht, unheimlich viele unruhige Nächte auch haben, ne? Weil die Fragen, die diese Gestaltung mit sich bringen, häufig so komplex sind und viele Einzelfragen dann auch so ungeklärt sind, dass man dann am liebsten versucht, man alles mit verbindlicher Auskunft zu machen. Manchmal geht es aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Und dann will man eigentlich diese Verlässlichkeit haben. Man möchte eigentlich, wenn man sich malen könnte, ein einfaches, robustes sozusagen Umwandlungsrecht oder Möglichkeiten der Nachfolge haben. Weniger, also viele Mandanten, die wir haben, die weniger darauf achten, den letzten Euro rauszuschinden. Wir möchten einfach ein Fundament haben. Und man merkt das manchmal, wenn man ausländischen Mandanten unser Steuerrecht erklären will, die verstehen das überhaupt nicht. Ne? Also es gibt einige Sachen, die sind systematisch nachvollziehbar, aber auch viele Sachen, also auf die Spitze getrieben, zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer, diese doppelte Entstehung bei Signing Closing oder so, das wollen die, also das glauben die einem nicht, wenn man denen das erklärt. Und da finde ich das umso schöner, dass Sie diese ganze Erfahrungswelt mitnehmen können und wahrscheinlich dann auch als Schatz in Zukunft in Ihrer Forschungsarbeit integrieren.
Forschungsarbeit, das eine ist, aber das andere ist auch, sind auch die Studierenden und die Lehre. Ich sag mal so, dieses Semester halte ich einen Kurs bürgerliches Recht, also BGB Zivilrecht für BWL-Studenten. Klar, das Ganze ist dann natürlich ein bisschen abgespeckt. Die Studierenden studieren Jura quasi in dem Bereich als Nebenfach. Aber es kommen permanent Rückfragen. Ja, wie mache ich das mit der Beweislast? Wie ist das mit dem Sachmangel? Ist das jetzt Verschleiß oder ist das ein Sachmangel? Wie gehe ich damit um? Und das ist sowas, auch im Steuerrecht, was natürlich wichtig ist. Klar, das Recht, das materielle Recht ist so das eine. Das ist auch wirklich gut und richtig, dass wir Juristen das in der Tiefe lernen. Aber die andere Frage natürlich, wie mache ich das damit? Und vor allem, das wissen Sie auch, Dokumentation ist alles. Was muss ich dokumentieren, dass ich auf der sicheren Seite bin? Das kann ich auch aus meiner bisherigen Praxis, dass er halt dann öfters dann doch nicht so gut dokumentiert wird und dann kommt man ins Spiel. Das sind so Themen, da ist mir sehr daran gelegen, dass ich das zumindest auch vermittle, dass das wichtig ist. Also es ist natürlich schön, wenn man eine Gestaltung aufzieht, die ausarbeiten lässt. Nur man muss es zum Beispiel in der Steuererklärung dann auch richtig abbildend und umsetzen. Das wäre auch so ein Punkt. Ich finde, das sollte man dann auch schon gerade im Steuerrecht den Studierenden einfach auch mitgeben, dass solche Themen halt eine extrem wichtige Rolle spielen, um das Ganze dann auch vernünftig umzusetzen und zu handhaben.
Wenn ich jetzt kurz noch dazwischen schieben darf, also wir machen ja auch sehr viel steuerbarter Haftungsrecht. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Haftungsfallen, aber eine ist immer dieses Thema, lass du ihn durch, ich hab ihn nicht. Also was meine ich damit? Der Experte, der sozusagen die Umwandlung konzeptioniert, begleitet, wenn er schlecht unterwegs ist, die Sache nur bis zum letzten Draft vor. Ja, und kümmert sich dann nicht um die Nachmeldefristen, ne? Zum Ende Mai, einmal im Jahr, Anzeigen der Beteiligungsverhältnisse und so weiter, Buchwertantrag und sowas. Ja, und der laufende Berater denkt, ich habe damit nichts am Hut, weil das war das Hochreck, was der Herr und die Frau so und so gemacht haben und keiner kümmert sich darum. Das sozusagen in der Komplexität alles den Studierenden schon nahezubringen, da sind die wahrscheinlich weit weg, ne? Aber dass man denen da überhaupt mal berichtet, sozusagen, worauf es später ankommt und wie ganzheitlich eigentlich so eine Beratung aussehen muss, damit es gelingt, das kann man auch Studierenden mit auf den Weg geben.
Das finde ich auch. Und als Ergänzung dazu, vielleicht ist es auch so ein Stück weit Berührungsangst zwischen dem hochkarätigen Spezialberater und vielleicht dem Mini-Steuerberater, der die laufende Buchhaltung macht. Finde ich eigentlich auch unnötig, sollte man sich, glaube ich, gegenseitig ja im täglichen Doing mehr abholen und aufeinander zugehen, damit sowas am Ende nicht passiert. Aber ich kenne dieses Szenario, was Sie da umschrieben haben, das kenne ich auch.
Lisa, ich habe gerade mit Interesse wahrgenommen, dass du in der Lehre im bürgerlichen Recht auch noch zusätzlich tätig wirst. Und ich kenne das ja auch noch so aus alten Lehrstuhlzeiten. Das ist natürlich auch eine Frage, wie man sich jetzt als Habilitantin aufstellt, thematisch. Also eins ist klar wie Kloßbrühe, du wirst Richtung Steuerrecht auch gehen. Und dann ist ja häufig auch die Frage, was man noch zusätzlich macht. Und es gibt viele Professoren und Professorinnen, die Steuerrecht machen und nochmal das öffentliche Recht ja nochmal im Hintergrund haben. Ne? Gerade Frau Professor Hai konzentriert sich ja zum Beispiel aufs öffentliche Recht. Entnehme ich dem, dass du dich eher für die Variante entschieden hast, es deinem Doktorvater gleich zu tun, Herrn Professor Henrichs, und dir das Zivilrecht, das bürgerliche Recht auch nochmal als zusätzliches Standbein aufzubauen?
Ja, genau, Markus, also völlig richtig erkannt, aber das war auch schon so ein bisschen mehr oder weniger klar, woher Zivilrecht liegt mir tatsächlich auch besser als das klassische öffentliche Recht und entspricht ja auch so mehr den Praxiserfahrungen, gerade Nachfolgegestaltung, Vertragsgestaltung, war sehr stark auch gesellschaftsrechtlich, zivilrechtlich angehaucht. Ja, und interessiert mich auch tatsächlich doch sehr stark. Wenn wir jetzt gerade mal in Richtung Habil schwenken wollen, interessiert vielleicht den einen Hörer, Hörerin auch, wird an der Schnittstelle Gesellschaftsrecht, Steuerrecht sein, Personengesellschaften, ach Wunder, wäre vielleicht auch schon so ein bisschen zu vermuten gewesen. Und ja, was mich da am meisten interessiert, alles zwischen Rechtsträgertrennung, / Vermögenstrennung zwischen Gesellschaft und Gesellschafter im Vergleich zur Transparenzbetrachtung bei Personengesellschaften. Weil ich meine, gerade bei der rechtsfähigen GbR und den anderen Gesellschaften haben wir jetzt seit MOPEC ja doch eine andere Rechtslage zivilrechtlich. Das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige, wie da die Implikationen auf das Steuerrecht sind. Aber ich bin noch nicht fertig, deswegen kann ich es noch nicht genau benennen, wo jetzt da der konkrete Schwerpunkt ist. Und oft sehe ich das erst, wenn die Arbeit dann fertig ist, was dann dabei rausgekommen ist.
Ja, ist auf jeden Fall das, was uns auch allen reizt, vor allen Dingen diese Schnittstellenthemen, also wo wie so verschiedene Zahnräder, also wenn es schön wird, die verschiedenen Rechtsgebiete zusammengreifen. Wir sozusagen als ja zunächst mal Steuerrechter, wir können uns zum Beispiel auch nie vorstellen, wie man gesellschaftsrechtlich beraten kann, ohne tiefgehende steuerliche Kenntnisse zu haben. Ne, das ist uns, aus unserer Hybris in Anführungsstrichen immer unbegreiflich, wie man sozusagen das machen kann. Aber also ich will es nicht beantworten, aber die Schönheit finde ich auch und auch der Reiz, das ist also gerade für mich, ich habe über meine vielen Jahre ganz viele verschiedene Themen bearbeitet. Ich fand es immer besonders reizvoll, wenn alles ineinander greift, gerade in einem Mandat, das vielleicht krisenbehaftet ist. Man hat Insolvenz, man hat Anfechtungstatbestände, man hat unterschiedliche Steuerarten, die betroffen sein können. Verkehrssteuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, man hat verschiedene Ebenen. Dann kommt das Bilanzsteuerrecht dazu, das Gesellschaftsrecht, vielleicht streiten die sich noch. Ja, so wunderbar, ne? Dass man da sozusagen sich in allem austoben kann. Insofern kann ich das total verstehen, dass sie sich so ein Habilitationsthema greifen.
Ja, und bietet natürlich auch sehr viel Möglichkeit, um zu schauen, Vergleiche zu ziehen. Wo gibt es rechtliche Begriffe, die vielleicht gleich sind, aber anders verstanden werden? Und passt das systematisch noch ineinander? Das ist auch so ein bisschen mein Ding, so das übergreifende Denken, neben den aktuellen Themen, die ich gerne aus dem Alltag aufgreife und mich damit wissenschaftlich beschäftige.
Wir haben ja hier im Podcast immer so eine Art Fundstück der Woche. Ja. Da laden wir mal unseren Gast ein, einfach ein Thema mitzubringen. Und das Thema ist, was Sie, glaube ich, mitgebracht haben, ja auch übergreifend oder vielleicht so übergriffig, ja?
Übergriffig. Auch eine Interpretation. Ja, kann man ja
auch. Vielleicht wollen Sie mal sagen, was haben Sie denn uns zum Diskutieren mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ja, ich habe kein steuerrechtliches Thema mitgebracht, sondern das Thema Fernunterrichtsschutzgesetz. Ja, klingt schon sehr sperrig, ja. Ist es auch am Ende. Es ist auch teilweise weird, muss man sagen. Und ist auch was, was mir einfach vor die Füße gefallen ist, sozusagen im Alltag, wie ich dazu gekommen bin. Zu dem Thema kann ich vielleicht direkt sagen, das hat mich schon längere Zeit beschäftigt, das Thema Coaching. Also ich meine, wenn Sie Social Media aufmachen, sei es LinkedIn, YouTube, da bekommen Sie sofort irgendeine Werbung eingespielt von irgendeinem Coach, der Ihnen irgendwas verkaufen will. Irgendeine Dienstleistung oder ein Coaching. Und bis das kann, Ihren Bereich nehmen. Wie verzehnfache ich meine Umsätze pro Monat innerhalb von 2 Wochen oder irgendwie solche Werbungen. Das kann aber auch so persönliche Dinge sein. Wie nehme ich ab? Wie optimiere ich meine Ernährung? Bist du immer müde, ausgelaugt? Wir helfen dir jetzt mit dem Coaching. Und das können aber auch ganz, so ganz persönliche Themen sein. Wie finde ich den richtigen Lebenspartner? Und mir ist eben aufgefallen, dass das extrem zugenommen hat, diese Angebote in den letzten Jahren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie ist das denn rechtlich? Weil oft sind solche Coachings ja nicht ganz billig. Und ist da nicht der ein oder andere auch enttäuscht, der sowas bucht? Und stellt sich dann die Frage, wie kriege ich mein Geld zurück? Oder komme ich aus dem Vertrag raus? Ja, und da spielt jetzt vor allem seit der BGH-Entscheidung aus dem Sommer das Fernunterrichtsschutzgesetz eine Riesenrolle für eben ja, diese Coaches, die solche Leistungen auf digitalem Wege anbieten, aber auch ganz normale Bildungsanbieter.
Ja, da sind wir Steuerrechtler ja sogar auch besonders interessiert und betroffen. Also mein Algorithmus, der in den sozialen Medien hat längst gemerkt, dass ich mich auch für steuerrechtliche Themen interessiere. Und da fällt einem natürlich auch auf, dass sich auch im Bereich des Steuerrechts Coachings finden lassen. Als Steuerrechtler fragt man sich auch, wie weit geht jetzt der ganze Scope dieser Entscheidung und auch der Begriff des Coachings. Also sind jetzt auch Fortbildungen vielleicht bei uns sogar betroffen. Vielleicht steigen wir da mal ein in die Entscheidung. Also Coachings, womit haben wir es da jetzt eigentlich zu tun? Also was nennt jetzt da der BGH an Kriterien für Coachings, für Fernunterricht? Was ist davon betroffen?
Ja, gute Frage auf jeden Fall. Und vor allem, was ist betroffen oder wie gehen wir damit um? Vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz zurück zu dem Ausgangsfall, zu dem wirtschaftlichen Hintergrund. Mhm. Wie gesagt, es gibt eben zahlreiche Coaching-Anbieter in jeglichem Themen- und Lebensbereich. Und man muss ja sagen, also anders als zum Beispiel unser Berufsstand, Rechtsanwälte, Steuerberater, das wisst ihr auch, das wissen Sie auch. Also dieser Beruf, der ist null reguliert. Das sind auch keine Heilpraktiker und Psychotherapeuten, sondern je nach Dienstleistung kann sich eigentlich jeder Coach nennen und dann zu einem höheren Betrag seine Leistung anbieten. Und oftmals ist es so, das weiß ich, weil ich die Rechtsprechung studiert habe für einen Beitrag aus der ZIP 2025, oftmals ist es so, dass die Verträge so ausgestaltet werden, dass man zum Beispiel einen Vertrag hat, der auf eine Laufzeit von einem Jahr begrenzt ist. Mhm. Das heißt, während der Laufzeit ist der Vertrag nicht ordentlich kündbar. Dann sind Sie erstmal ein Jahr daran gebunden als Kunde. Und es ist relativ schwierig, auch einen Vertrag außerordentlich zu kündigen. Zivilrechtlich, also einfach nur, naja, ich bin nicht zufrieden, wird schwierig, sondern da muss dann wirklich das gegenseitige Vertrauensverhältnis gestört sein. Und auch die Annahme diensthöherer Art, wie beim Anwalt, ist schwierig, wenn der Coach nicht wirklich Einblick in die Privatsphäre hat oder persönliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse. Mhm. Das ist so die zivilrechtliche Ausgangslage. Also Sie haben einen Vertrag, sagen wir mal, für eine Dauer von einem Jahr. Im Extremfall in einem fünfstelligen Betrag 60.000 ja. Euro. Das heißt, das Ganze ist nicht ganz billig und da kommen Sie erstmal nicht mehr raus mit einer Kündigung, also erst nach einem Jahr. Und was man auch dazu sagen muss, oftmals sind diese Coachings nicht als 1:1 Coaching ausgestaltet im Sinne einer persönlichen Betreuung, sondern Sie buchen als Kunde da wie so eine Art Kurs, erhalten dann Zugang zu einer Mediathek mit verschiedenen Videos, die können Sie sich dann angucken, Lehrvideos mit Kapiteln und so weiter. Manchmal noch mit so einer Art Möglichkeit, Rückfragen zu stellen in WhatsApp-Gruppen. Also da gibt es die verschiedensten Arten, wie das Ganze konzipiert sein kann. Manchmal noch mit einem 1:1-Coaching zusätzlich. Mhm. Manchmal ist es nur das, also das ist super flexibel. Und wenn man sich das vor Augen hält, ich sag mal so, der Coach oder der Anbieter, Produzent produziert da einmal diese Videos vor, leistet da sonst noch so ein bisschen Input und kann das an viele Teilnehmer streuen und dann auch ein gutes Geschäft machen, muss man ja einfach mal so sagen. Also jetzt das zum Hintergrund, dass Sie ungefähr eine Vorstellung haben, wie oftmals solche Fälle ausgestaltet sind. Und dann sagte ich ja eingangs schon, ich glaube Markus, ich weiß nicht, ob du es angesprochen hast oder ob wir es im Vorgespräch jetzt neulich hatten, es klingt schon von der Werbung teilweise ein bisschen unseriös. Kann man jetzt sehen, wie man will, je nach Versprechen, aber gut, es liegt dann natürlich an jedem Kunden selber, ob man das buchen möchte oder nicht. Und ich kann mir deswegen sehr gut vorstellen, dass da viele Erwartungen von den Kunden dann auch enttäuscht worden sind oder dass man sagt, ich bin einfach nicht zufrieden im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da ist es jetzt so, dass in der letzten Zeit bei den Zivilgerichten einige Fälle eben Klageverfahren hochgeploppt sind. Und wenn Sie Fern-OSG in Juris eingeben, kamen heute Vormittag 109 Entscheidungen.
Boah.
Und das ist ja nur erstmal das, was in Juris erfasst ist.
Dieser Skandal der Coaching-Szene.
Ja. Und klar, der Kunde, der Teilnehmer hat natürlich ein Interesse daran, wie komme ich aus dem Vertrag jetzt wieder raus, wenn die ordentliche Kündigung nicht möglich ist und auch die außerordentliche Kündigung sehr schwierig ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der Vertrag nichtig ist. Da wird teilweise in den gerichtlichen Entscheidungen viel vorgetragen im Hinblick auf Wuchergeschäft, weil das Ganze ja alles sehr teuer ist und so weiter.
38 BGB.
Ist aber auch schwierig, da durchzukommen.
Klar.
Und in diesem Zusammenhang wurde dieses Fernunterrichtsschutzgesetz wieder ausgegraben. Vielleicht war es irgendwie ein findiger Anwalt, der sich gedacht hat, wenn hier eigentlich gar nichts mehr geht, dann gibt es aber noch dieses Fernunterrichtsschutzgesetz aus dem Jahr 1977 und so ein Online-Coaching könnte ja auch ein Fernunterricht sein. So kam man dahin. Und wenn es ein Kurs ist, der unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fällt, dann muss der Anbieter für diesen Kurs eine Zulassung besitzen von der ZFU, der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht. Hat er diese Zulassung nicht, dann sagt § 7 des Fernunterrichtsschutzgesetzes, der Vertrag ist nichtig. Und so schließt sich der Kreis. Also die Teilnehmer haben in großem Maße aktuell in den ganzen Klageverfahren ein Interesse daran, ihre gezahlte Vergütung zurückzuverlangen oder wollen sie nicht entrichten. Und man beruft sich da auf die Nichtigkeit nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz.
Was ich da immer ganz interessant finde, ist der Grundsatz, so drängt es sich mir auf, ne? Bad cases make bad law.
Ja, das ist leider so.
Wir kommen vielleicht gleich noch drauf, mit welchem Rattenschwanz jetzt sozusagen eine ganze Fortbildungsindustrie, die ja dann auch überwiegend ganz seriös arbeitet, davon betroffen ist. Was mich interessiert, wir haben ja hier mit einem unbestimmten Rechtsbegriff zu tun, dem Unterricht oder Fernunterricht. Mhm. Also wenn ich mich mal von der reinen Auslegungslehre kurz löse, versuche ich mich so ein bisschen in so einen BGH-Richter reinzudenken und zu überlegen, wenn ich jetzt die Grenzen bestimme, der Begriffsauslegung, warum müssen diese Fälle noch darunter fallen? Also jetzt mal konkret, ich habe vielleicht ein Online-Seminar oder diese Tutorials und Fragemöglichkeiten per WhatsApp. Es ist ja nicht zwingend, das unter den Begriff des Fernunterrichts zu fassen. Und da stellt sich mir immer die Frage, also jetzt mal so ein bisschen die Gegenposition, welches Menschenbild steht eigentlich bei dem Verbraucher dahinter? Also wie viel Schutz brauchen wir? Also wenn das NAP ist, dann haben wir den 138 BGB, Absatz 1 und Absatz 2. Das Fernunterrichtsgesetz, so wie ich das verstehe, oder Fernunterrichtsschutzgesetz, schützt ja eher vor minderwertiger Qualität, so würde ich das reinlesen, und nicht vor einem Missverhältnis oder auffälligen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Dafür ist es aber jetzt letztlich so ein bisschen instrumentalisiert worden.
Ja.
Und dann frage ich, man kann das sicherlich vertreten. Also es ist nicht unvertretbar, um Gottes Willen. Aber ich frage mich immer, warum? Ne? Also wir sind ja alle mündige Bürger, die werden ja normalerweise auch Verbraucherwiderrufsklauseln haben. Mhm. Da ist ja auch nochmal Verbraucherschutz ganz viel drin. 14-tägiges Widerrufsrecht habe, da haben die ja auch geschlafen. Ne? Das soll jetzt nicht diese unseriösen Coaches verteidigen. Und die Frage ist, relativ grundsätzlich, welches Menschenbild lege ich zugrunde und welches Schutzbedürfnis, wenn ich solche unbestimmten Rechtsbegriffe auslege? Also ich persönlich würde spontan sagen, ich wäre eher zu einem engeren Begriff gekommen.
Ja, das kann man auch durchaus so vertreten. Und ich sagte ja, Juris spuckt jede Menge Urteile aus. Wir haben natürlich zahlreiche Landgerichtsentscheidungen, OLG-Entscheidungen, die das völlig anders sehen und sagen, wir verstehen das einschränkend. Zum Beispiel die Frage schon, ist dieses Coaching überhaupt, ist das ein Unterricht? Kann ich das überhaupt vergleichen mit einem klassischen Bildungsanbieter? Und was ja noch schlimmerweise hinzukommt, Sie sprachen gerade an Verbraucherschutz. Der BGH in dem Urteil aus Sommer legt nicht nur sämtliche Merkmale des Anwendungsbereichs des Fernunterrichtsschutzgesetzes extrem weit aus, sondern er sagt auch, aus dem Gesetz ergibt sich nicht, dass das auf Verbraucherverträge ausschließlich anzuwenden ist. Das heißt, auch B2B-Verkehr, auch wenn ein Unternehmer beispielsweise ein Business-Coaching bucht, der profitiert von dem Schutz des Fernunterrichtsschutzgesetzes und kann sich auf die Nichtigkeit des Vertrags berufen. Das ist dort ausdrücklich gesagt. Und jetzt wird hier die Folgen vor allem für normale Bildungsanbieter.
Also zum Beispiel ein juristischen Verlag, der Seminare anbietet, wo wir
ganz normal, sind davon auch betroffen. Ich weiß, also ich war ja nicht dabei bei der mündlichen Verhandlung oder bei der Entscheidungsfindung. Vielleicht ist es einfach so, wie Sie sagen, bad cases make bad law. Ja. Man hatte die Leute vor Augen und legt dann das Gesetz aus, was ja durchaus möglich ist. Ist auch fundiert begründet, kann man so machen? Muss man natürlich nicht so machen. Man hätte es auch anders machen können und vielleicht auch einfach vorher ein bisschen mehr die Konsequenzen für die breite Masse der Rechtsanwender im Blick behalten. Mhm. Muss man natürlich nicht. Kann man aber auch. Hätte man auch gut machen können, hätte bestimmt einigen geholfen. Dann hätten wir die Situation nicht so, wie sie ist jetzt gerade.
Siehst du denn da rechtsmethodische Möglichkeiten jetzt nach der BGH-Entscheidung, das Ganze, sag ich mal, in der Gesetzesanwendung ein bisschen im Zaum zu halten und irgendwie wieder einzufangen? Oder muss man sich damit jetzt begnügen und sagen, so, das hat jetzt der BGH so entschieden, ich kenne die Entscheidung jetzt nicht im Detail, aber wie genau das Ganze jetzt definiert ist, gibt es da vielleicht noch eine Backdoor oder Punkte, die ein bisschen offen gelassen wurden, die Interpretationsspielraum lassen, dass man da das Ganze wieder ein bisschen einfängt, oder sind wir jetzt mit dieser Entscheidung einfach
dran? Guter Punkt, also es war nochmal eine andere Entscheidung, die vorherige bestätigt hat, aber was noch offen ist, sind die reinen Webinare, also Veranstaltungen, die rein synchron stattfinden. Mhm. Der BGH hatte so einen Videofall, also so einen Mediatheksfall sozusagen entschieden, wo klar war, okay, der überwiegende Teil wird online bereitgestellt und für den Teilnehmer besteht die Möglichkeit, dass er wann immer der das möchte, auf die Videos zugreift. Also so ähnlich wie halt bei einem Fernunterricht, wenn man halt diese Briefe geschickt bekommen hat. Aber noch offen ist dieses der rein synchrone Unterricht. Aber da besteht natürlich ein Risiko für alle betroffenen Anbieter. Man weiß es nicht aktuell.
Der Witz der Sache ist, ich hatte ja in der Vorbereitung jetzt auch sozusagen mich über Google ein bisschen schlau gemacht, dass es einen riesigen Bearbeitungsstau jetzt gibt bei der zuständigen Behörde. Das ist so eine Mini-Einheit, die ja jeden einzelnen Lehrgang jetzt zertifizieren muss. Und die, wenn ich es richtig verstehe, jetzt auch noch sagen, wenn das rein online ist und synchron, das ist überhaupt nicht genehmigungsbedürftig.
Ja, das ist jetzt
was
das,
nun, ne?
Ja, das ist jetzt das nächste Thema. Man schaut auf die Internetseite von der ZFU, die übrigens also super gemacht ist. Und da gibt es so einen FAQ-Fragenkatalog. Und da sagt die ZFU, die Behörde, die ja für die Erteilung der Zulassung zuständig ist, nein, das reine Online-Webinar fällt nicht darunter. Aber für mich als Anbieter ist es natürlich ein Risiko. Es ist unklar nach der Entscheidung. Aber ich würde die Zulassung ja nicht bekommen, wenn die ZFU selber davon ausgeht, so ein Webinar ist nicht zulassungspflichtig. Ja, dann muss man einfach wahrscheinlich das Risiko eingehen. Also ich wüsste jetzt keine andere Möglichkeit, dann muss man damit leben. Ja. Oder man schafft das Gesetz am besten ab, wie der Normenkontrollrat das fordert.
Das ist überhaupt eine gute Idee, ne? Also wir haben ja eigenes Entbürokratisierungsminister, dass man überlegt, welche Gesetze könnte man mal abschaffen. Ich fange mal an. Man könnte die Gewerbesteuer und die Grunderwerbsteuer abschaffen. Die
Grunderwerbsteuer auch?
Ja, weil die Gewerbesteuer ist eine reine Ertragssteuer. Mhm. Man müsste sozusagen nur die Ertragshoheit, das fließt ja derzeit eben überwiegend den Kommunen und Ländern zu, müsste man eben dann im Grundgesetz anders gestalten und eben an der Körperschaftssteuer und Einkommensteuer partizipieren lassen. Und die Grunderwerbsteuer, wie zum Beispiel in Italien, die integrieren wir einfach in die Umsatzsteuer. Es ist eine reine Verkehrssteuer, der Grundsatz, es gibt natürlich viele Ergänzungstatbestände, heißt, wenn ich eine Leistung erbringe, für die ein Entgelt zieht, knüpfe ich als Bemessungsgrundlage an dieses Entgelt an. Ja? Und andere EU-Staaten haben das eben, wird ja der Grundstücksdeal eben mit der Umsatzsteuer belegt. Bums, hätten wir schon mal zwei Steuerarten weniger.
Ja, top. Und ich glaube, also dann haben wir auch nicht diese Diskussion bei den Grundstücks, also Immobilienkäufen, Verkäufen. Fällt das jetzt unter die Umsatzsteuer oder muss ich das der Grundsteuer dem Grundstück zuordnen? Haben wir da schon wieder mal Arbeit gespart für alle Beteiligten. Perfekt, gute Idee, vielleicht sollte man das mal irgendwie anregen.
Es gibt ja schon ganz viele Kommissionen. Ne? Das ist ja nur meine ganz bescheidene Meinung. Aber ja, da ist also viel, gibt es viele Möglichkeiten. Oder soll vielleicht heute nicht unser Thema sein, diese unwürdige Art, wie wir als Anwälte kommunizieren müssen. Also mit dem Gericht übers BEA und die Steuerberater über den BES. Dann gegenüber den Finanzbehörden sind wir gezwungen, das nicht zu benutzen, sondern müssen da was anderes benutzen. Ein System, was auf die anwaltliche Kommunikation gar nicht zugeschnitten ist, das Elster. Das ist so ein Paradebeispiel, so eine digitale Reise ins Absurdistan. Also es ist auch peinlich, das sozusagen im Ausland jemandem zu erklären.
Ja, in anderen Ländern funktioniert das, glaube ich, besser.
Ja, aber wir haben ja jetzt einen Bürokratisierungsminister.
Ja, genau, ich habe da sehr viel Hoffnung. Ja.
Oder genauso, ich mache mal direkt weiter, das Thema im Deutschen Handels- und Gesellschaftsrechtstag, wie viele verschiedene Registrierungsnummern es für Unternehmen gibt. Ne? Was für ein Schwachsinn. Wir können ja mal sammeln. Es gibt die Umsatzsteuer-ID-Nummer, es gibt die Steuernummer, es gibt die Sozialversicherungsnummer, dann gibt es die HRB- oder HRA-Nummer im Handelsregister, es gibt die Transparenzregisternummer, dann gibt es noch diese Wirtschafts-, wie heißt die noch? Diese
Wirtschaftsidentifikation.
Das ist wahrscheinlich nur die Spitze vom Eisberg, ja. Wenn man mal sozusagen groß denkt, dann hat natürlich tausend Gründe, ist historisch gewachsen und so. Alles eine Nummer, ja.
Steuernummer dann natürlich, aber das läuft nochmal separat.
Ja, und dann hat jeder natürlich nur noch die ID-Nummer, ne, die Steuer. Also da würde man wahrscheinlich auf über 10 verschiedene Nummern kommen, dass man da, es wäre mal so ein Minischritt zu sagen, sozusagen, egal wo ich hingehe, ich benutze immer nur eine Nummer.
Ja, das wäre doch schon mal ein guter Anfang.
Ja. Was ja auch, glaube ich, in vielen anderen europäischen Staaten ist, dass da, also die Sozial- oder Steuernummer ist für alles wichtig. Ne? Es gibt immer nur die eine. Das heißt, da haben wir noch viel Aufgabe vor uns. Ne?
Ja, also nochmal zurück zu dem Fernunterrichtsschutzgesetz. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie da mehr Erfahrung, aber dass ein Gremium schon mal die Abschaffung eines Gesetzes gefordert hat, das schon mal so Thema war, ist eine Pressemitteilung vom 11.11. tatsächlich. Aber vielleicht wäre das ein erster Schritt, dass man sagt, man hat 2, 3 Vorschriften für diese Dienstleistungsverträge, integriert die ins BGB und den Rest, der ist überholt und verschlackt und vereinfacht das ein bisschen. Da findet man die Sachen wenigstens direkt. Wer denkt denn an ein separates Gesetz für den speziellen Dienstleistungsvertrag, Coaching oder Bildungsleistung?
Ja,
also das finde ich auf jeden Fall charmant, die Überlegung. Ja.
Also wir Steuerrechtler sind ja leid geprüft. Also jedes dritte Gesetz heißt ja Steuervereinfachungsgesetz oder Steuerentlastungsgesetz
auch sehr schön.
Aber das ist einfacher oder entlastender von der Metaebene betrachtet geworden wäre, das kann nun wirklich keiner behaupten. Ne? Also es bleibt spannend in diesem Themenbereich. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Machen Sie eigentlich Ihre Steuererklärung noch selber?
Ja.
Ja,
ach so, wegen KI, fragen Sie.
Da sind Sie noch dabei. Ja. Ich habe das auch lange Jahre gemacht und habe dann ganz viele Verspätungszuschläge mal kassiert, weil ich dann da andere Sachen immer als wichtiger erachtet habe und habe es dann die letzten 3 Jahre doch in die Hand sozusagen auch von einem Steuerberater gelegt. Ja, liebe Frau Riedel, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Dass Sie heute bei uns waren und auch so ein spannendes praxisrelevantes Thema mitgebracht haben, muss man einfach mal gucken, ob der Gesetzgeber da eben regulierend eingreift. Ich glaube, das wäre sehr wünschenswert, im Interesse, glaube ich, eigentlich aller Beteiligten.
Ja, alle, wirklich.
Ja.
Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg noch bei deiner Habilitation und ich bin mir felsenfest sicher, dass du deinen Weg in der Wissenschaft machen wirst. Und alles Gute, danke für den Besuch hier.
Dankeschön.
Vielen Dank.